können wir herausfinden, wiederholst doch einmal, ob Krishna mit unserem Dienst zufriedengestellt ist oder nicht. Meistens können wir das herausfinden, ob wir zufrieden sind oder nicht. Diese Antwort bedarf einer Erklärung. Krishna oder Gott ist die Wurzel allen Seins. Alles ist von ihm ausgegangen. Wie ein Baum, der von einer Wurzel ausgegangen ist. Nun, wenn man den Baum nähren will, könnte man von Blatt zu Blatt gehen mit seiner Gießkanne und würde lange begießen müssen und würde vielleicht auch nicht alle Blätter in gleicher Weise nähren können, weil die ja nicht das Wasser durch die Oberfläche, jedenfalls nicht in erster Linie durch die Oberfläche aufnehmen. Ein bisschen schon. Wenn man jedoch das Wasser zur Wurzel gibt, werden alle Blätter erfüllt. So ist es auch, wenn man Krishna zufriedenstellt in seinem Leben, dann werden die Blätter, das heißt die Lebewesen, zufriedengestellt werden. Auch du als eigenes Blatt. Sehr oft versuchen wir uns zufriedenzustellen, indem wir selber ohne die Wurzel versuchen zu genießen. Das wäre genauso wie jemand, der ein Blatt versucht zu bewässern und zu ernähren, indem er einfach da draußen, da oben drauf gießt, aber nicht auf die Wurzel gießt. Wenn du es lernst, auf die Wurzel deines Daseins zu gießen, Krishna zufriedenzustellen, wirst du wirklich zufriedengestellt sein. Das kann man praktisch erfahren im Leben des Krishna-Bewusstseins. Wir bemühen uns am Tag, Krishna einen Dienst darzubringen, und manchmal ist man ein bisschen müde. Ja, vielleicht sieht man mir es an, ich bin auch etwas müde. Ich könnte mich direkt vor euch hier niederlegen und würde ohne irgendwelche Hemmnisse einschlafen. Es würde genau 30 Sekunden dauern. Und dann würde ich friedlich entschlafen, wie ein kleines Baby. So müde bin ich. Keine Angst, das werde ich nicht machen. Jedenfalls nicht heute, vielleicht ein anderes Mal, um das zu zeigen, dass die Bodhis hart arbeiten. Aber am Ende eines solchen Tages, wo man hauptsächlich Krishna versucht hat, zufriedenzustellen, ist man einfach sehr glücklich. Man fühlt sich pudelwohl in seiner Haut, obwohl man ein bisschen müde ist. Also daran merkt man es. Das ist eine Freude, die Materialisten leider noch nicht kennen. Man müsste einfach rausgehen nach Niederdorf und ein lautes Stopp sagen. Stopp, hört jetzt alle mal auf, was ihr tut und noch tun wollt heute Abend. Stellt einfach mal Krishna zufrieden. Versucht nicht, euch zufrieden zu stellen. Es ist wieder der Versuch, die Blätter zu bewässern, indem man das Wasser drauf gibt. Hört mal einfach auf, chantet die heiligen Namen, gebt große Spenden zu Krishna, statt Bier zu trinken. Und versucht Krishna auf diese Weise zufriedenzustellen. Das würde eine neue Art, eine neue Dimension des Glücks werden. Bitte. Es gibt schon einen Unterschied in der Kraft der Mantren, die sich nach dem Bewusstseinsgrad oder besser der Reinheit des Chantenden richtet. Es gibt ein Beispiel in den Schriften von Rasikananda. Rasikananda war ein großer Apostel des Krishna-Bewusstseins im Mittelalter, und wo immer er hinkam, er war so bekannt, tauchten tausende von Leuten um ihn herum auf. Nun, er kam auch durch das damalige Orissa, was zu der Zeit seines Wirkens besetzt war von muselmanischen Fremdherrschern. Eines dieser Herrscher war so grausam, dass er nicht sein Frühstück anfing, ohne dass 4 Hindus geschlachtet worden waren. Er verweigerte die Speise. So, als Rasikananda kam in die Stadt, in der, von der aus er seine Schreckensherrschaft walten ließ, wurde ihm das gemeldet. Und er wollte am liebsten Rasikananda gleich und so weiter und so fort. Aber er hörte, aber ihm wurde auch bekannt, dass Tausende von Anhängern um ihn herum waren. Und so befürchtete er bei einer eventuellen Gefangennahme und Ermordung Rasikanandas den Aufstand von Tausenden von Leuten, denen er unter Umständen nicht gewachsen war. Also beschloss er, Rasikananda durch eine List zu töten. Er schickte seine Leute aus, seine Minister, und sagte, Rasikananda, du bist ein Schwindler. Die Leute, die dir folgen, sind alles verblendete, naive Gläubige. Wir werden dich gefangen nehmen, und nur wenn du ein deutliches Beweis für deine spirituelle Kraft gibst, wirst du freikommen. Du musst, wenn das nächste Mal der Schreckenselefant hierher kommt, ihn bändigen und die Einweihung in dein Mantra geben. Wer war der Schreckenselefant? Es kommt öfters vor in Indien, nicht öfters, aber hin und wieder vor, dass Elefanten verrückt werden, psychopathisch, wie auch in unserer Gesellschaft. Und dann zu sogenannten Mordelefanten werden. Die finden Gefallen daran, Menschen zu töten, werden blutrünstig. Ich nehme nicht an, dass sie Menschen dann essen wie Tiger, die auf diese Art und Weise werden, aber sie brechen dann ein in Dörfer und zerschlagen und zertrampeln alles und verschwinden, bevor man sie dann dingfest macht. Verfügen auch meistens über die Kraft eines wahnsinnig gewordenen Elefanten. Unbändig. So, es gab einen solchen Elefanten, der in der Nähe wütete und der nicht dingfest zu machen war. Die Leute dichteten ihm schon magische Fähigkeiten an, denn selbst die Armee des Königs konnte ihn nicht fassen. Der tauchte auf und verschwand. Man dachte fast, er sei ein Dämon oder ein Geist, ein Gespenst, ein richtiger Mörderelefant oder Killerelefant. So, auf diesen Elefanten wollte der König den Rasikananda bringen, der war unzähmbar. Rasikananda nahm diese Herausforderung an. Als der Elefant das nächste Mal kam, zerbrach er ein Haus hier, zerbrach er ein Haus da und tötete eine Oma. Rasikananda hatte auch davor informiert, und ging dem Elefanten entgegen. Alle hatten sich versteckt in dem Dorf, in den Häusern. Der König wurde gerufen und stieg auf sein Minarett, um jetzt schadenfroh den Tod des großen Heiligen zu erleben. Rasikananda ging einfach auf ihn zu. Es schien so, dass die ganze Stadt aufhörte zu atmen. Manche weinten, dieser große Heilige durch diese gemeine Tat sein Leben verlieren sollte. Andere waren neutral und andere waren innisch. Rasikananda trat vor den Elefanten, der da so wartete und sagte, warum machst du diesen Unfug? Wagte es gar nicht mehr, Rasikananda in die Augen zu schauen. Also richtig psychopathisch. Jetzt hör auf, dich so aufzuführen. Ich will die Einweihung in das Hare Krishna Mahamantra geben, sagte Rasikananda. Der Elefant schmolz dahin, von einer Kraft erfasst, die von diesem Rasikananda ausging. Kniete sich dann so hin, Rasikananda ging den Arm so hoch, oder wie sagt man das, Bein hoch ins Ohr und sagte, dass Mahamantra rein. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und der Elefant weinte, schien ein Durchbruch in seiner psychopathischen Mut, in seiner Stimmung entstanden zu sein. Und Rasikananda gab ihm dann sogar einen Einweihungsnamen. Dein Name ist Gopal. Gopal, der Elefant. Unter den, in den alten Zeugnissen, diejenigen, die von Rasikananda eingeführt oder ja, eingeweiht wurden ins Krishna-Bewusstsein, wurden auf eine Liste in ein Buch eingetragen. Und da stehen Gopal, der Elefant, und Govinda, der Elefant. Govinda kenne ich jetzt nicht. Mit zwei Elefanten hat er als Schüler gehabt. Und die Elefanten waren total, ich weiß nicht, ob es hier bekannt ist, Elefanten können ganz, ganz intelligent und feinsinnige Wesen sein. Und es gibt Tempelelefanten, da kann euch Krishna Chandra erzählen, ich glaube, du kennst auch den Elefanten Keshava und seine hervorragenden und super Elefant. Und der Elefant Gopal war dafür bekannt, wenn sich Brahmanas zum Beispiel durch den unwegsamen Dschungel, also es gab schon so etwas wie ein Pfad, nicht, hindurchbahnten und dann nicht zu essen hatten, kam Gopal manchmal und brachte Säcke von Proviant, Reis und so weiter herbei, dass sie sich etwas kochen konnten. Er beschützte auch große Vaishnavas oder Vaishnavas manchmal vor wilden Tigern. Nicht, in der unwegsamen Zeit war es so, dass man zum Teil durch die Wälder nur reisen konnte, indem man die Trampelpfade der Elefanten benutzte. Und Gopal kam dann manchmal und beschützte die vor Tigern und so weiter. Das war Gopal, der Elefant. Ja. Das ist also vielleicht nicht möglich jetzt, ich weiß nicht, ob es, wie es wäre, Radha Devi, wenn du vor einem so Elefanten stehst und ihm die Einweihung geben würdest, er würde vielleicht nicht unbedingt so darauf reagieren. Nicht? Wir können das ja mal probieren. Im nächsten Sommer werden wir mit zwei Ochsen durch die Gegend ziehen, ein Palayatra machen. Dann kannst du mal versuchen, einen Ochsen einzuweihen und zu bändigen. Es mag sein, dass er nicht sofort gehorcht. Nicht? So, auf diese Art und Weise kann man sagen, dass er große Devotees, die eine große spirituelle Kraft haben, den Mantra mehr zu erzählen. Das ist liegt einfach darin, dass ihr Bewusstsein geläuterter ist und dass sie die Kraft des Mantras besser aufnehmen können. Die Kraft des Mantras ist da, aber sie können sie besser aufnehmen. Gut.
Wenn jemand schon einmal den spirituellen Pfad betreten hat, zusammen mit der Gottheit, oder den Westen von Krishna, also warum nimmt er dann auf Überfälle nicht einfach wieder die Kontrollposition ein und die meisten Körner und die Verdienste?
Wenn jemand vom spirituellen Pfad abweicht, warum gibt denn Krishna ihm nicht das, was er gemäß des Karmas verdient? Meistens tut er das. Ich habe schon erlebt, dass Menschen, die vorher Tankwarts waren, den Pfad des spirituellen Lebens anfingen und dann aus irgendeinem für mich unerklärlichen Grund unterbrachen und dann sah man sie wieder als Tankwarte, genau dort, wo sie aufgehört hatten. In den Schriften gibt es ein Beispiel von einem Yogi, der die mystische Kraft hatte, Wünsche zu erfüllen. Und kam einmal eine Maus herangelaufen, total erschöpft, und rief dem Yogi an und sagte, bitte, rette mich. Was willst du, fragte der Yogi. Ja, eine Katze ist hinter mir her. Was kann ich für dich tun? Mach mich zu einer Katze. Was hast du, sagt der Yogi.
Ja.
Und nach einiger Zeit kam die Katze herangelaufen. Hatte fast einen Herzinfarkt. Rette mich, Yogi. Ja, sagte der Yogi, was kann ich für dich tun? Der Hund ist hinter mir, der macht mich zu einem Hund. Tatast du, bumm, warst ein Hund. Nach einiger Zeit kam der Hund vorbeigelaufen. Völlig außer Atem. Rette mich, oh großer Yogi. der Tiger ist hinter mir her. Mach mich zu einem Tiger.
Tastest du.
Als der Tiger war, schaute er sich den Yogi an. Mit einem ganz großen Appetit. Und war gerade im Begriff, auf seinen Retter zu springen, um ihn zu verspeisen. Als der Yogi sagte, werde wieder zur Maus. Pieps, 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 pieps. Das ist das Ende der Geschichte. Die zeigt, wenn wir spirituellen Fortschritt machen konnten und den spirituellen Pfad beschreiten, sind wir doppelt verantwortlich. Wenn wir diese Gaben und diese Einblicke nicht einsetzen, richtig einsetzen, dann werden wir unter Umständen erleben müssen, wie wir wieder auf die Ausgangsposition zurückgehen und dort noch weiter lernen müssen. Und sei es nur die Lektion, dass wir göttliche Geschenke nicht missbrauchen. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder haben Sie noch sonst irgendwelche Fragen? Ich kann auch Schweizerdeutsch verstehen. Ich muss es immer betonen, weil ich mit einem schweizerischen Devotee enge Gemeinschaft habe, habe ich schon unglaubliche Fortschritte gemacht im Schweizerdeutsch. Ich lerne die verschiedenen Formen jetzt und so weiter. Gut, dann scheint es mir, dass wir an ein natürliches Ende eingetroffen sind. Ich habe noch ein kleines Thema. Habt ihr noch, was jetzt noch nicht zum Vorschein gekommen ist? Aber wir haben jetzt, ich habe immer so viele Themen. Wenn ich einmal drin bin, höre ich nicht auf. Ich denke, ich sollte hier aufhören, damit es nicht zu spät ist, denn viele von uns müssen morgen früh aufstehen, zur Arbeit zum Beispiel gehen. Und wir haben noch nicht unser Programm beendet. Wir haben noch ein kleines Festmahl, glaube ich, oder eine Kleinigkeit. Ja, gut. Dann würde ich sogar hier vorschlagen, dass wir dieses Forum auflösen und vielleicht ja ein bisschen, das, wir haben etwas Kleines für euch vorbereitet, für Sie vorbereitet und dann kann man auch noch, könnt ihr euch unter euch noch unterhalten. Ja, ja, gut. Oh ja, dass wir vielleicht nochmal den Abend abrunden. Gut, wir singen noch einen kleinen Abschlussabend, jetzt gleich, wir singen nochmal eine schöne Weise und dann werden wir. Ich möchte euch bitten, diesmal die geheimnisvolle Kraft der Mantren ein bisschen auszuprobieren, auch für euch selber. Das habt ihr ja schon, indem ihr mal bei eurem Chanten ganz und gar auf einen Punkt achtet, nämlich die völlige Konzentration. Man kann mal so denken, man kann sich so bewusst werden, ich habe einen Körper um mich herum, aber bin nicht dieser Körper. Ich habe einen Geist mit vielen Gedanken, die zum Teil auch nach Niederdorf rausgehen. Aber ich bin nicht der Geist. Ich habe Emotionen. Vielleicht etwas verletzte Emotionen oder für mich ein bisschen so oder so oder so. Aber ich bin nicht die Emotion. Ich bin eine ewige spirituelle Seele, ein Teil Krishna und verherrliche ihn einfach. So kann man denken. Und jetzt werden wir noch kurz gehen. Liebe Devotees und auch liebe Gäste, die das erste Mal bei einem solchen Programm dabei sind, ich möchte heute gerne über mein Thema sprechen, nämlich die Kraft der Mantren, eigentlich die geheimnisvolle Kraft der Mantren. Ich möchte aber vorher einen ganz lieben jungen Devotee begrüßen, nämlich Radha Devi. Ich freue mich sehr, dich heute zu sehen. Herzlich willkommen. Ich möchte sehr gerne zur Einleitung meiner
kleinen Vorlesung, in meiner kleinen Präsentation, einen sehr ermutigenden und, wie ich hoffe, motivierenden Einblick in die Möglichkeiten geben, die wir durch das spirituelle Leben haben. Die Möglichkeiten, nämlich zur vollen Entfaltung zu kommen. In Bangkok, Thailand, gibt es viele Tempel, die sehr groß sind. Auf einem ist das ganze Ramayan, die wunderbaren Aktivitäten des Königs Ramas, festgehalten. Aber es gibt auch ein Tempel unter diesen Tempeln, der für mich selbst die stärkste Bedeutung hat. Er ist nicht so groß wie diese Tempelstadt, die das Ramayan darstellt, sondern nur vielleicht 5 Meter auf 9 Meter groß. In diesem Tempel steht ein wunderschöner goldener Buddha. Das ist ungefähr vom Boden bis zur Decke hoch und würde nach heutiger Schätzung, weil er eben aus soliden Gold besteht, so etwas wie 160 Millionen Dollar wert sein. Aber der Wert für uns hier und der Wert für mich selber ist kein materieller, sondern eher ein spiritueller. Denn dieser Buddha hat eine erstaunliche Geschichte hinter sich, die eben für unser spirituelles Leben sehr inspirierend sein kann. Die Geschichte dieses Buddhas wird in einer kleinen Vitrine erzählt, auf einem getippten Blatt Papier. In dieser Vitrine ist neben dem Blatt Papier nur noch eine einzige Requisite, könnte man vielleicht sagen, zu finden. Nämlich eine Tonscherbe, die vielleicht so groß ist. Lassen Sie mich erklären. Dieser Buddha stand einst in einem anderen Tempel, in einer ganz anderen Gegend von Bangkok, bis eine Autobahn durch die Stadt gebaut werden musste oder sollte und dieser Tempel dann zügeln musste, umziehen musste. Man brach den Tempel ab, weil er so und so aus altem Material bestand und baute für den Buddha einen anderen Tempel an der Stelle, wo er jetzt steht. Nun, am Abend, als der Buddha auf Schweizerdeutsch zügeln sollte, kam ein gewaltiger Kran an, um den Buddha zu heben. Dieser Buddha bestand aus Ton und hieß in der Gegend der Tonerne oder Tönerne Buddha, der Buddha aus Ton. Als die Seile um ihn befestigt wurden und der Kran versuchte, den Buddha hochzuheben, stellte sich heraus, dass er seltsamerweise so schwer war, dass die gläubigen Buddhisten dachten, er will nicht zügeln. Er will hier bleiben. Der Buddha aus Ton ist nicht sonderbar schwer. Also zumindest ist es ein leichtes, mit einem modernen Kran ihn hochzuheben. Nun, der Buddha wurde also zurückgebracht, es fing an zu nieseln und der Abt des Klosters, der ganz besorgt war, brachte noch einmal eine Regenplane, die er um den Buddha tat. Als er sah, es war schon dunkel, dass am Fuße des Buddhas ein seltsames Schimmern war, goldene Strahlen. Er war wirklich sehr besorgt. Was ist das jetzt? Was hat das zu bedeuten? Will Buddha mir eindeutig morsen, dass er nicht gehen will? Was und wie kann ich das verstehen? Und er ging der Sache nach. Er brachte bald einen Hammer. Er sah, dass wenn er dagegen kam, sich das Schimmern vergrößerte. Er sah, wie etwas abfiel. Und schließlich arbeitete er die ganze Nacht und am Morgen war der goldene Buddha da. Der Buddha war, um es klar und verständlich auszudrücken, seinerzeit sehr beliebt war gewesen. Dann gab es aber kriegerische Auseinandersetzungen in Thailand mit irgendwelchen Stämmen, und die frommen Buddhisten, die um ihren Buddha fürchteten, der ja aus solidem Gold bestand, haben ihn verkleidet mit einer Terrakotta-Schicht, also einer Tonschicht, sodass er daraufhin bekannt wurde als der tönerne Buddha oder der Buddha aus Ton. Nun, durch diese Notwendigkeit zu zügeln, kam also das heraus. Der Arzt hatte also gemerkt, wie da wohl hatte gesehen wohl, wie sich durch die Anwendung dieser Drahtseile irgendwo ein kleines Stück Ton herausgebrochen hatte aus der perfekten schokoladenmäßigen Überzug aus Ton, und hatte dazu erst einen Schock gekriegt, aber dann den freigehauen, und da stand er, der Buddha aus Gold. So sind wir alle auch. Ihr seid alle kleine Buddhas aus Gold, spirituelle Seelen, Teile von Gott, die aber im Augenblick überdeckt sind mit einer Terrakotta-Schicht, einer Tonschicht aus Vergessen, aus Materie. Und wenn wir den richtigen Vorgang kennenlernen, wird unsere ursprüngliche spirituelle Natur klar zum Vorschein kommen. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen. Das ist das Thema. Ich möchte über die Kraft der Mantren sprechen, die Kraft haben, uns von unseren Bedeckungen, unseren Verkrustungen, will ich jetzt mal ruhig sagen, wir haben ja heute einen religiösen Feiertag und wir können ein bisschen intensiv predigen, uns von unseren Illusionen, die uns bedecken, frei zu machen. Gut. Wie findet ihr diese Geschichte? Es hat was, ne? Man kann sie weitererzählen, am besten im Schweizer Bundesrat. Dass die Aufgabe des Bundesrats besteht darin, Menschen zu helfen, ihr volles spirituelles Potenzial, ihre Möglichkeiten zu entfalten, den Terrakotta-Überzug wegzunehmen. Nun, das Srimad Bhagavatam und die Bhagavad Gita erklären uns, dass diese Bedeckung, die das ewige spirituelle Lebewesen, das Teil Gottes, bedeckt, einfach materielle Illusionen sind. Und sie erklären uns weiter, diese Schriften, dass diese Illusion oder diese Bedeckung aufgebrochen werden kann durch die geheimnisvolle Kraft von Mantren, die Macht besitzen, durch die Bedeckungen der Seele hindurchzukommen und sie freizulegen, sie frei zu machen. Es heißt in den Schriften, dass es zwei Arten von Klängen gibt. Der eine ist ein materieller Klang, der erzeugt wird zum Beispiel durch die Stimmbänder, oder auch der erzeugt wird durch das Zusammenstoßen von Gegenständen. Wenn wir ganz kurz lauschen auf das Ameisengewimmel, was in Niederdorf sich über die Straßen schiebt, dann werden wir dort materielle Klangschwingungen bekommen. Wenn man genau hört, ist da irgendwo der Basston von den Autos, die fahren, waren aber nicht im also nicht auf der Hauptstadt. Da eben hat ein Zuhälter nach einer Prostituierten geschrien. Da unterhalten sich Leute, die vielleicht ein bisschen betrunken sind, vielleicht beschwipst durch den Genuss von Schweizer Bier. Und dazwischen sind die vielen Klangschwingungen von den Handys, wo sich Menschen verabreden. Wir treffen uns an dem sinnvollen Platz und ziehen uns eine Teufelsmaske auf heute Abend und so weiter. Und einiges mehr an materiellen Klangschwingungen. Das sind materielle Klangschwingungen. Und dann gibt es sogenannte Aprakrita-Nadas oder spirituelle Klangschwingungen, von denen der machtvollste Klang der heilige Name Gottes ist. Materielle Klangschwingungen prägen unser Bewusstsein auf eine ganz bestimmte Art und Weise, und spirituelle Klangschwingungen prägen unser Bewusstsein auf eine andere Art und Weise. In Deutschland haben wir die sogenannte Veda-Akademie gegründet, und die in dem Schloss Weißenstein, ein wunderschönes Schloss des Mittelalters, beherbergt war und jetzt ins Elbsandsteingebirge umgezogen ist. Unser Gastgeber dort, oder sagen wir Vermieter, der dort auch wohnte, ist Professor Manfred Kage, der unter anderem dafür berühmt wurde, oder bekannt, wollen wir besser sagen, dass er das Audioskop entwickelte. Das Audioskop ist, um es ganz schematisch anzudeuten, eine Vorrichtung, die die Klangwellen messen kann. Ich will es so, mal so ganz vereinfacht ausdrücken, es besteht aus einem großen Rohr mit einer Öffnung an der einen Seite, in das der Klang hineinschallen kann, und oben hat es eine Membrane, also eine kleine Schicht, auf der verschiedene Schichten von Asche drauf liegen. Und wenn man einen bestimmten Ton in dieses Audioskop hinein lenkt, wird das Membran auf eine bestimmte Art und Weise erzittern und die Asche auf eine solche Weise verwerfen, dass es zu Wellenkämmen und Wellentälern kommt. Nicht genau wie die Wellen im Ozean auf dem Strand oder auf dem sagen wir mal, sandigen Ozeanboden bestimmte Wellenmuster hinterlassen, so kann auch das Audioskop oben auf der Membrane verschiedene Wellenmuster hinterlassen, mit Wellenkämmen und Wellentälern, die unterschiedlich weit auseinander liegen. Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Art von Musik, die in einer bestimmten Frequenz sind, spiele, wird es vielleicht solche Wellen geben. Und wenn ich eine andere Musik spiele, sagen wir mal eine kräftige Punkmusik, wird es ein anderes Wellenbild ergeben. Ist das klar? Ich glaube, ich habe auch schon darüber gesprochen. So hat der Professor Kage also die unterschiedlichen Wellen- oder Frequenzmustern von unterschiedlichen Klängen gemischt. Dann hat er das Ohm ebenfalls untersucht. Und als er das Ohm da durchleitete, ergab sich in der Asche nicht irgendein anderes Wellenmuster, sondern eine ganz neue Form. Ein Mandala. Wir haben eine Wiggy-Broschüre hier rausgebracht. Ist die in erreichbarer Nähe, Antonietta? Dann könnte ich euch einmal ein Mandala zeigen. Ein recht bekanntes Mandala. Ja, es ist unter Umständen ein bisschen ein schwacher Kontrast. Kann man es sehen? Diese Form ist hier eine quadratische Form und innen drin eine runde Form und dann ein paar Muster. Wolf, kannst du es da hinten sehen?
Ja, aber ich kann nicht gut hören.
Ja, also dann stellst du dir das vor, wie das aussieht. Ja. Wir können uns nach der Vorlesung können wir uns die Wegi-Broschüre anschauen und kann man sich die anschauen und eine Idee kriegen, was ein Mandala ist. Also eine, so viel kann man sagen, eine ganz und gar andere Form als die vorangegangenen Formen. Der Unterschied zwischen klassischer Musik und Punkmusik, jetzt ohne irgendwas gegen irgendeine Stilrichtung zu äußern, war also nicht sehr stark. Es waren einfach nur unterschiedlich weit auseinanderliegende Wellenkämme und Wellentäler. Aber mit dem Ohm wurde plötzlich eine völlig atypische Form in dem Aufzeichnungsgerät erzeugt. Nun, Ohm ist ein Mantra. Genau wie das Hare Krishna Mantra ein Mantra ist. Und in dem Ohm gibt es eine geheimnisvolle Kraft. Eine spirituelle Kraft. Das, was das Audioskop aufzeichnen kann, ist nicht die spirituelle Kraft des Ohms oder eines Mantras. Obwohl dieses Mantra schon eine ganz und gar andere Wirkung hat in der Aufzeichnung, ist doch das eigentliche Geheimnis oder die eigentliche Kraft des Mantras
nicht mit einem materiellen Gerät zu messen. Denn diese Kraft ist von spiritueller, das heißt von ganz anderer Natur. Und das Audioskop ist nur ein materielles Gerät und kann deswegen niemals die spirituelle Natur des Mantras erfahren. Die spirituelle Natur und Kraft des Mantras können wir in unserem Wesen, oder besser sogar ausgedrückt, in unserem Herzen erfahren. Die spirituelle Kraft des Mantras äußert sich darin, dass sich unser Geschick, unser Karma zunächst einmal verändert und schließlich auflöst. Und weil das, herzlich willkommen, und weil das so ein wundervolles Ergebnis ist, ein Ergebnis, was so außergewöhnlich spirituelle Ursachen hat, möchte ich ganz kurz darüber sprechen. Auch auf die Gefahr, dass ich mich an einigen Punkten vielleicht, dass ich Selbstverständlichkeiten noch sage, will ich ganz kurz erklären, was Karma ist. Karma ist ein Naturgesetz. Wenn wir von dem Gesetz des Karmas sprechen, sprechen wir von dem Gesetz der Aktion und Reaktion. Jede Aktion bringt eine Reaktion mit sich. Manche dieser Reaktionen sind schon manifestiert, sie sind sichtbar in unserem Äußeren. Nicht ein Mensch, der sehr schön aussieht, wie manche von euch, hat sehr gutes Karma. Ein Mensch, der eher eine kleine Störung hatte, hatte vielleicht ein unangenehmes Zucken in der rechten Gesichtshälfte, hat vielleicht ein nicht so gutes Karma. Es gibt ein Buch, Vishnu Sanghita, das sagt, dass verschiedene körperliche Befunde, die sind, Ergebnisse auf vorangegangenes Tun sind. Zum Beispiel die Zivilisationserkrankung Krampfadern. sind die Ursache für exzessive Sexualität in einem vorangegangenen Leben. Auch also braucht ihr euch nicht die Beine gegenseitig zu zeigen. ein Mensch, der selbstsüchtige und egozentrische Sexualität gemacht hat, wird im nächsten Leben unter Umständen diese in unserem Zivilisationskreis jedenfalls nicht sehr angesehenen Krampfadern bekommen, was das deutliche Signal nach außen schickt, du bist nicht der Schönste. Und damit verliert er auf dem Markt der sexuellen Anziehung an Wert. Er wird also lernen müssen, durch diese durch dieses Karma, eine wichtige Lektion, dass er von seinem falschen Ego und seinem Egozentrismus, das heißt auf sich selbst bezogene Denkweise, gelöst wird. Das wird durch das Karma bewerkstelligt. Ich glaube, das ist ein interessanter Ansatz für Medizinstudenten. Es gibt eine kosmische Rechtfertigung für die Existenz von bestimmten Krankheiten, die nichts anderes sind als Ermahnungen, sich mehr nach den Gesetzen des Kosmoses zu richten und nicht mehr gegen diese zu verstoßen. Es gibt da viele solche Dinge. Ich könnte zum Beispiel auch über schlechten Mundgeruch sprechen und was da die Ursachen sind, aber ich möchte nicht zu sehr in diesen Bereich hineingehen, weil es bestimmte unangenehme Erinnerungen erweckt. Karma, und so viel möchte ich nur sagen, bedeutet also, dass alle Dinge, die ich in meinem Leben erlebe, durch mich selber verursacht sind und dass alles, was dass ich mit meinen jetzigen Tätigkeiten Reaktionen schaffe, die ich in der Zukunft entweder genieße oder auch erleide. Das Gesetz des Karmas erzieht uns zur Eigenverantwortung, die wir über unsere Tätigkeiten nehmen und hat somit einen wichtigen Platz, einen wichtigen pädagogischen Platz, in der Weiterbringung des Menschen, in der Entwicklung des Menschen. Nun, es gibt zwei Arten von Karma. Das, was bereits manifestiert ist, das, was sichtbar ist in unserem Leben, das, was aufgetreten ist, und das, was noch nicht manifestiert ist, was noch schlummert, was sich erst in der Zukunft erweisen wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Jetzt sitzen wir alle so fröhlich und
würde vielleicht so nachdenklich zusammen, haben spirituelle Gemeinschaft, machen uns Gedanken über ein wichtiges spirituelles Thema, nämlich die Kraft von Mantren. Aber es könnte gut sein, dass unter uns der nächste Präsident von oder Nationalrat von der Schweiz ist. Ich habe es im Augenblick sehr mit der Schweizer Politiker. Das lief, wir sind vorbeigegangen an dem Haus von dem Moritz und daraufhin Herr Moritz und den Nachnamen habe ich schon wieder vergessen. Und dann ist das ein bisschen im Geiste drin jetzt. Aber wir können auch andere Beispiele sehen. Vielleicht ist jemand von euch ein neuer Popstar. John hat also durchaus ein charismatisches Wesen. Vielleicht ist es dein Karma. Nicht? Vielleicht ist jemand von uns der in Zukunft gesuchte Massenmörder. Ich will mit diesen Vorschlägen nicht Sensationen in die Luft setzen, obwohl ich das vielleicht tue, sondern möchte darauf hinweisen, dass im Leben von uns noch Dinge kommen werden, die im Augenblick von unserer jetzigen Perspektive aus betrachtet eher unmanifestiert sind, noch nicht da. Jeder von uns trägt in sich, so sagen die vedischen Schriften, oder mit sich, wie in einem Rucksack, Samen des Karmas, die noch erst in der Zukunft aufgehen werden, die jetzt noch nicht aufgegangen sind. Nicht wie Samen. Wir können uns gut einen Rucksack voll mit Samen vorstellen, da mögen Wiesensamen drin sein, Samen für Fruchtbäume, Samen für Tulpen und so weiter und so fort. Ein bunter Sack voll mit vielfältigen Samen ist im Augenblick noch nicht erkennbar, weil sich die Samen eben noch nicht manifestiert haben. Erst wenn sie in den Boden kommen und einige Zeit im Boden sind, Wasser bekommen und vielleicht auch ausreichende Mengen von Sonnenlicht, dann manifestiert sich aus den Samen ihr Geheimnis. Eine Tulpe, ein Fruchtbaum oder ein Gras und so weiter. So tragen wir alle von uns einen geheimnisvollen Sack, der voller Geheimnisse sind, die wir noch in unserem Leben erleben werden, wenn sie nach zur gegebenen Zeit aufblühen. Die Samen unseres Karmas. Es gibt bestimmte Menschen, die Sicht haben, in unser Herz zu schauen, auf unseren subtilen Ballast zu blicken und ihn zu analysieren und sagen, in einem Jahr wird das und das aus dir. Ich habe diese Leute getroffen. Die schauen mit einer Art, ich möchte es jetzt ganz banal ausdrücken, Röntgenblick. Die haben einen Blick, das noch nicht manifestierte Karma, das ruhende, die ruhende Zukunft oder noch ruhende Zukunft zu sehen. Es gibt ein paar Mittel, die auch in unserer westlichen Kultur bekannt sind, mit denen man diesen Blick in die Zukunft eines Menschen oder in das zukünftige Karma hineinwerfen kann. Zum Beispiel die Astrologie. Ein guter Astrologe, der auch gleichzeitig immer ein guter Menschenkenner sein muss, kann anhand unseres Charts, unseres Horoskopes, sagt man in Deutsch, feststellen, was in der Zukunft wohl noch auf uns zukommen wird. Es gibt eine andere Möglichkeit, ein Buch namens Bhrigu Sanhita, von dem ich ganz kurz hier erklären möchte. In der Bhrigu Sanhita, die vor tausenden von Jahren verfasst worden sind, findet man auf Palmenblättern geschrieben das Schicksal von einer großen Anzahl von Menschen. Wenn du also zu diesem Ort in Südindien hinkommst, ich glaube in Bangalore, hinkommst und zur Bhrigu Sanhita kommst, die wird aufbewahrt in vielen Räumen, ist also ein umfangreiches Werk mit vielen Bänden, und dann brauchst du nur dein Horoskop, also dein Datum, dein Geburtsdatum abzugeben, mit der Zeit natürlich, und auch den Geburtsort, und dann gehen die Priester kurz rein in dieses Riesenwerk, könnte man sagen, in die Bibliothek. Und wenn dein Name aufgeführt wird in der Bhrigu Sanhita, dann kommen sie mit einem Blatt, einem Palmenblatt heraus. Und auf dem Palmenblatt, also wenn, es ist nicht jeder da drin, aber viele sind da drin, sehr, sehr viele. Ich kann mir vorstellen, dass von diesem Raum ungefähr 90% da drin sind. Oh, das ist ein bisschen stark, ein bisschen heftig übrig. Krishna, Chandra. Okay, diejenigen von euch, die hingehen werden, das ist jetzt das Detail, die sind drin, die anderen sind nicht drin. Interessant, nicht? So, ihr geht dann also hin, wenn ihr hingeht, und werdet dann euer Blatt bekommen. Und da stehen die vergangenen Leben, wo man ja noch sagen kann, naja. Aber dann wird es interessant, da kommen Aussagen über das jetzige Leben, zum Beispiel schwere Einschnitte in unser Leben, wie sehr glückliche Ereignisse und auch sehr tragische Ereignisse. Und dann kommen noch zukünftige Ereignisse von diesen und den folgenden Leben. Nun, vor einiger Zeit, kam ein gewisser Bartholomäus Schmidt dorthin, hatte seine Daten gegeben und mit so einem etwas so einem skeptischen Fingerklang, naja, wir sind hier in Indien, gewartet, bis sein Blatt ihm gebracht wurde. Und er fand es interessant, besonders die Beschreibung über sein jetziges Leben, auf das er noch zurückblicken konnte, aber dachte sich, das ist zum Teil so symbolisch geschrieben worden, das könnte auch, also er war noch nicht überzeugt, zu Deutsch gesagt. Dann fand er aber da drin, und es wurde ihm vorgelesen, Bartholomäus Schmidt, bevor du Indien verlässt, wirst du heiraten. Eine Inderin. Nun, Bartholomäus Schmidt gehört zu den Deutschen, die ihre Tage planen, insbesondere solche wichtigen Ereignisse wie heiraten. Das überlassen sie nicht unbedingt dem Zufall. Und Bartholomäus Schmidt war von seiner eigenen Einschätzung her ein Junggeselle, ein Ewiger. Er dachte also wirklich, das wird mir niemals vorkommen. Und dann noch jemanden, den ich noch gar nicht kenne. Ich habe vergessen, sein Abflug war gebucht 9 Tage im Voraus. Also das müsste sich innerhalb von 9 Tagen ergeben, dass er A, eine Inderin fand, die aus irgendeinem seltsamen Impuls ihn heiraten wollte, obwohl sie gar nicht ihn kannte. B, musste er aus irgendeinem seltsamen Impuls sie heiraten wollen, den er nicht sehen kann. Und er hatte überhaupt nicht vor, zu heiraten und mit großer Bestimmtheit keine Inderin. Deutsche sind da ein bisschen vorsichtig, manchmal. Ich glaube nicht nur Deutsche, jeder wäre da vor. Nun, ich will die Geschichte verkürzen und ich glaube, jeder, der sich mit der Kunst des Geschichtenerzählens vertraut gemacht hat, weiß, das kann ja jetzt nur sein, dass der heiratet. Und genauso war es auch. Er saß auf dem Rückflug nach München, also nicht alleine auf der Sitzbank, sondern eine Mopsfidele, wie man sagt, glückliche Inderin, die sich wahnsinnig auf Langnese-Eis und Deutschland freute, war also neben ihm und mit dem roten Punkt, das heißt, sie ist verheiratet, auf der Stirn und kam dann an und Bartholomäus kann sich bis heute noch nicht erklären, wieso und warum, aber er stand in der Brigus Sanctita. Brigus Sanctita ist dieses Buch, nicht? In dem die Geschicke der Menschen drin sind, die dieses Buch finden und auch aufsuchen. So, das ist eine Möglichkeit, in das Karma hereinzuschauen, die Brigus Sanctita. Eine andere war das Horoskop. Noch eine andere ist das Prashna, eine Möglichkeit, das Schicksal zu befragen, indem man Muscheln wirft über ein Tuch und an der Anordnung, wie die Muscheln dann gefallen sind, bestimmte Schlüsse auf die augenblickliche und auch etwas entfernte Zukunft werfen kann. Es gibt einige Möglichkeiten, das will ich damit sagen, in unser jetzt noch nicht manifestiertes Karma oder anders ausgedrückt, es gibt einige Möglichkeiten, in unsere Zukunft hineinzuschauen. Jeder von uns hat eine bestimmte Zukunft und hier kommt es. Die wichtigen Ereignisse in dieser Zukunft stehen bereits fest. Es trennt uns nur noch ein bisschen Zeit davon. Mein spiritueller Meister drückte diesen Sachverhalt einmal in Amerika aus. Er war dort gerade angekommen als ein schweifender Bettelmönch aus Indien. Er hatte noch nichts begründet, noch nichts getan, aber saß dann eines Tages einmal im Central Park auf der Bank, und neben ihm kam dann so ein trauriger City-Bewohner und fütterte die Tauben, blickte dann rüber und fragte, sind sie von Indien? Und mein spiritueller Meister sagte, ja. Und was machen sie hier in Amerika? Ach ja, ich habe Tempel gegründet. Ich habe Bücher geschrieben. Ich habe Schulen eröffnet. Oh, sagte da der Amerikaner. Ich war noch nicht in Indien. Kann ich mir das mal anschauen? Nein, sagte Srila Prabhupada, jetzt noch nicht. Es trennt uns nur noch ein wenig Zeit. Prabhupada wusste die Zukunft und konnte in die Zukunft hineinschauen. Diese großen und raren Persönlichkeiten, die diese Gabe heißen Tri, Kala, Gya. Tri heißt drei, Kala heißt Zeiten und Gya heißt Kenntnis haben von. Ein Tri-Kala-Gya ist also jemand, der über die drei Phasen der Zeit Kenntnis hat. Diese Phasen sind die Vergangenheit, die Gegenwart und dann die Zukunft. Jemand, der diese Sicht hat, kann also in die Zukunft hineinschauen, die nach den Gesetzen des Karmas feststeht. Nun, und an diesem Punkt setzt die geheimnisvolle Kraft der Mantren ein. Die Mantren können unsere materielle Zukunft verändern. Jemand beispielsweise, der krank werden würde in der Zukunft oder vielleicht an einer Krankheit sterben würde in der Zukunft, kann, wenn er die Mantren chantet, sein schlechtes Karma auflösen. Und das ist nachprüfbar. Man kann es nachprüfen. Mein Beispiel, was ich immer gebe, ist das Beispiel von einer weiblichen Devotee in Deutschland, die einen schlimmen Krebs hatte, der sich ausbreitete, und der Professor, der sie untersuchte, sagte ihr also voraus, in einem halben Jahr wird es nach allen Berechnungen, die heutige und allen Erfahrungen, die heutige Medizin hat, zu einem unheilbaren Ausbruch des Krebses kommen, und dieser Ausbruch wird tödliche Folgen haben. Sie werden es nicht überleben. So, diese Frau hatte alles dann probiert, um ihrem Schicksal zu entgehen, und kam dann bei ihrem Todestanzabend auf die geheimnisvolle Kraft der Mantren. Mit Todestanzabend meinte ich, dass sie die Krankheit spürte, wie sie weiter und weiter sich ausbreitete, und sie begann zu schwächen. Und sie dachte, jetzt bin ich noch ein schönes, anziehendes Mädchen, ich kann noch tanzen. Und sie beschloss, ihren Abschluss von der Welt zu nehmen, durch einen Tanzabend in einer Diskothek. Sie ging nicht in einen Tempel, sondern in eine Diskothek und hatte dort die üblichen Interessen, zu tanzen, einen faszinierenden Jüngling anzuziehen und mit ihm dann abends in die Gärten der Lüste zu spazieren. Ganz normal also. Und lernte dann jemanden kennen, der ihr von der geheimnisvollen Kraft der Mantren erzählte. Sie sind dann aus der Diskothek nach Hause gegangen und haben die ganze Nacht hindurch philosophiert, und am Morgen, ich weiß nicht, da hat sie vielleicht erstmal geschlafen, aber irgendwann hat sie angefangen, mit dieser Kraft zu arbeiten oder in Kontakt zu kommen. Sie chantete das Hare Krishna Maha Mantra, und nach zwei Wochen ging sie wieder zu der Routineuntersuche, zu ihrem Professor. Der Professor sagte, was? Hatte so eine Röntgenaufnahme von diesem Tumor genommen, dem Krebstumor. Er hat sich nicht weiter ausgebreitet. Haben Sie da eine Strahlungstherapie gemacht? Oder was haben Sie da gemacht? sagte sie, ich habe so mein Geheimnis da. Ich komme mal nach einem Monat wieder, dann schauen wir weiter. Und der Professor schaute ein nächstes Mal und nicht nur, dass sich der Krebs nicht weiter ausgebreitet hatte, er war, im Englischen sagt man dazu, arrested. So etwas wie gefangen genommen. Eine gesunde Haut oder eine gesunde, irgendwas Gesundes, ein gesundes Gewebe hatte sich darum gebildet und schien den weiteren, die weitere Ausbreitung des Krebses gefangen zu halten. Ich kann mich hier nicht so gut im Deutschen ausdrücken. Dann ging es weiter. Und schließlich schrumpfte der Krebs zusammen und jetzt ist das so was Kleines, was aber sich nicht weiter ausgerührt hat. Hoffentlich ist es mehr als ein schlafender Vesuv, also hoffentlich ist ganz und gar zu Ende, aber der Professor hat das erste Mal in seinem Leben gesehen. Und er weiß noch immer nicht, was es sein kann. Sie hat gesagt, es ist die geheimnisvolle Kraft der Mantren, die Karma auflöst, aber der Professor war nicht bewandert in der Lektüre der Bhagavad Gita und konnte damit wenig bis gar nichts anfangen. So, das sollte eine Illustration sein für die Kraft der Mantren. Die kann unser Schicksal aufhalten. Nun, manchmal fragen an dieser Stelle Menschen, ja, aber ich will vielleicht mein Schicksal erleben. Es wäre doch schön, wenn ich Nationalpräsident werde oder ein Rock'n'Roll-Star oder und so weiter. Ich will mein Schicksal, meine Zukunft erfahren. Nun, ich möchte auf diesen Einwand oder auf diesen Gesichtspunkt Folgendes sagen. Die meisten von uns haben aufgrund von der Unwissenheit, die sich in der westlichen Gesellschaft stattfindet, die da stattfindet, in unserer Erziehung liegt, mit unwissenden und materiellen Tätigkeiten uns beschäftigt. An dieser Stelle nehmen meine Geruchsorgane den Geruch von einer geschlachteten Kuh wahr. Wer tötet, um sich zu ernähren, wer Tiere tötet, um sich zu ernähren, ist jemand, der nach den Gesetzen des Karmas an einer Tötung teilnimmt. Er ist zwar nur der Auftraggeber und nicht derjenige, der das Messer in die Kehle des Geschöpfes gestochen hat, aber ist er beteiligt an diesem Mord oder an dieser Tötung, weil er das in Auftrag gegeben hat. Es ist für seine Kost gemacht worden. So, diese Art von Tätigkeiten, Fleisch zu essen, ist etwas weit Verbreitetes in der westlichen Zivilisation und die meisten von uns haben wohl daran teilgenommen. Ich kann mir vorstellen, Radha Devi, dass du noch nie Fleisch gegessen hast. Nicht? Aber du bist eine Ausnahme, bist noch sehr jung. Nicht? Die meisten von uns sind nicht lebenslange Vegetarier. Wir haben auch andere Tätigkeiten ausgeführt, die ein ausgesprochen schlechtes Karma mit sich bringen, weil wir in einer Gesellschaft groß geworden sind, die nur sehr wenig spirituelles Wissen hatte oder und ganz wenig spirituelle und noch weniger spirituelle Praxis. So, für einen Menschen, der im spirituellen Leben fortschreiten will, ist es ganz wichtig, dass das Karma aufgelöst wird. Denn das Karma ist wie Fässer, wie eiserne Ketten, die ihn festhalten und ihn nicht weiterentwickeln. Besonders nicht auf der spirituellen Ebene. Seht einmal, spirituelle Entwicklung ist nicht im Karma drin. Spirituelle Entwicklung ist nur möglich, wenn man sich befreit von seinem Karma, von den glücksverheißenden und auch meistens unglücksverheißenden Reaktionen. Und das Karma die Mantrakraft setzt da ein. Es befreit uns von guten und von schlechten Karma und gibt uns somit die Möglichkeit, aufzubrechen in unserem spirituellen Leben und die Reise zurück anzutreten in das ewige Königreich Gottes. Wer die Mantren chantet, wird also von Karma befreit, es wird langsam aufgelöst, sogar von manifestierten Karma. Sein Wesen verändert sich. Man kann sehen, im Gesichtsausdruck von Menschen, die chanten, dass sie sich verändern. Man könnte so früher und vorher und nachher Fotos machen. Und es würde ein anderer Gesichtsausdruck sein, eine andere Atmosphäre, eine andere Art von Schwingung. Das Chanten des Hare Krishna Mantras ist da sehr, sehr machtvoll und es kann uns helfen, unsere eigentliche Natur, die spirituelle Natur, herauszubringen, sodass wir wieder erscheinen als das, was wir sind. Kleine Buddhas, wenn ich das mal so in meinem Bild, was ich am Anfang gebracht habe, sagen kann. Das heißt, spirituelle Teile voller Glückseligkeit, Ewigkeit und Wissen. Teile Gottes. Hare Krishna. Gut. Dann, so viel möchte ich dazu sagen, aber ich habe noch ein anderes Thema, was ich versprochen habe zu besprechen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es unter Umständen aufkommt, wenn ich euch einlade, Fragen zu stellen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Oder zu anderen Themen, die euch einfallen, die ihr wissen möchtet, so weiter. Mhm.